Diese Episode wird dir präsentiert von Join,
deiner Radtrainings-App, die sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit anpasst.
Mehr dazu auf www.join.cc/sitzfleisch. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem professionellen Ultracycling-Podcast
mit Christoph Strasser
und Florian Kraschitzer.
Sehr gut, das war tatsächlich ein sehr professionelles Intro. No notes ja. Von mir.
Das ist eigentlich ganz unspektakulär das heutige Thema. Also ohne, dass jetzt im Intro da ein großes Rätsel präsentiert wurde, sondern ganz geradeaus, wollen wir heute reden über Professionalisierung in unserem Lieblingssport. Ob das gut ist, ob das schlecht ist, ob das Vorteile hat, ob das Nachteile hat. Immer wieder liest man das irgendwo, dass das teilweise irgendwie unerwünscht ist oder dass das irgendwie einfach die Stimmung unter den Teilnehmern vielleicht beeinflusst, dass das gar nicht so gewollt ist, dass man das Ursprüngliche beibehalten möchte. Es gibt ja da Ideen, dass man sagt, irgendwie professionell organisierte Events haben natürlich Vorteile und erreichen mehr Leute, und da gibt's viel zum Reden, und das werden wir heute versuchen aus unserer persönlichen Sichtweise.
Ja, und falls jemand ein Primer braucht, vielleicht für uns, für diese Episode jetzt, wir haben einmal über den Spirit geredet, und wenn an das interessiert, vielleicht vorher die Folge anhören und dann die aktuelle, oder umgekehrt, jedenfalls beide anhören. Aber bevor wir jetzt richtig reingehen, starten wir mal mit einem
Feedback der Woche.
Uns erreichen ja regelmäßig viele wirklich nette und respektvolle und lustige und anerkennende Zuschriften. Und natürlich können wir nicht alle vorlesen, aber einige werden wir doch immer wieder mal präsentieren. Und ich habe mir heute eins rausgesucht vom Roland. Das habe ich extrem gut gefunden und es passt irgendwie zum heutigen Thema. Von Folge zu Folge sprecht ihr über das Bikepacking in seinen 1000 verschiedenen Formen. Herrlich. Vom Race bis zur Genusstour, von akribischer Vorbereitung à la Mensch-Maschine Rick Steffen bis zur fast ohne Vorbereitung mit dem Kompass der Sonne entgegen Chaos Queen Lotti Power, also der Carlotta Schumacher. Doch egal wer, was und wie, es geht dabei immer auch um Troubleshooting. Und diesbezüglich möchte ich von einer sehr, sehr seltsamen Beobachtung berichten. Im Sommer 25 habe ich in 5 Tagen vom nördlichsten Punkt Deutschlands, dem Ellenbogen auf Sylt, ein Glas Strandsand mit Muscheln zum südlichsten Punkt Deutschlands, dem Haldenwanger Eck, in die Alpen gebracht. Das Bemerkenswerte dabei? Es gab nichts Bemerkenswertes dabei. Körper, Seele und Geist, alles hat bei mir gehalten. Nie fühlte ich mich irgendwie an die Grenze gebracht, nie am Limit. Und das Rad? Auch nicht. Nicht einmal an Botschen, wie ihr sagen würdet. Troubleshooting 0,0. Fehlanzeige gar nichts. Was ich sagen will an euch beide und alle da draußen. Gar keine Probleme sind auch keine Lösung. Sollte auf euren Touren mal wieder alles drunter und drüber gehen, das Ventil abreißen, das Licht nachts einfach ausgehen, Katzenpisse, ich glaube, heißt es, vom Himmel fallen, also ich vermute einfach extrem starker Regen, der Supermarkt vor eurer Nase schließen und so weiter und so schlimm. Denkt dran, ganz ohne Katastrophen ist's auch ein bisschen fad. In diesem Sinne, zu meinem 60. möchte ich mir die Teilnahme am Transcontinental schenken, in Klammer einschenken. Mal schauen, ob das klappt. Oder wie sagt der Fritz Meinecke so schön, wer Ultra bestellt, bekommt auch Ultra. Liebe Grüße und alles Gute aus Uelzen.
Sehr, sehr gutes, sehr nettes Feedback. Es freut uns immer sehr, wenn wir so positives Feedback kriegen. Ja, sehr schön und kann einerseits Glück sein, kann aber auch ein Zeichen davon sein, dass sich der Roland sehr, sehr gut und akribisch vorbereitet hat.
Ja, und es hilft einfach ein bisschen, wenn man wieder mal verzweifelt ist und mit seinem eigenen Unglück ein bisschen in Selbstmitleid versinkt, weil wenn wieder mal irgendwas schief geht, dass man sich einfach bewusst ist, das gehört halt irgendwie einfach auch zu dem Sport dazu, Probleme zu lösen unterwegs, dass es nicht immer so läuft, wie man es gern hätte. Und wenn es doch so läuft, perfekt läuft quasi, dass es vielleicht sogar, dass ein bisschen was fehlt.
Ja, bevor wir jetzt komplett reingehen, wir nehmen jetzt auf, schon weit im Jänner drinnen. Bist du jetzt schon mal draußen Rall gefahren oder behältest dir das vor für später?
Ich habe das Radl noch nicht aufgepumpt. Ich glaube, die Di2 ist leer, die Luft ist aus dem Reifen heraus und bis ich das jetzt wieder mal anwerfe, warte ich noch, bis es ein paar Grad plus hat. Also momentan noch nicht. Ne? Und bei dir?
Heute hat es ein paar Grad plus gehabt und ich war draußen heute. Aber es war meine erste Radfahrt 2026, also ist jetzt gut gegangen. Ich war lang rekonvaleszent wegen der OP und jetzt geht's Radfahren, glaube ich, langsam wieder. Muss mir ein bisschen rantasten, aber heute draußen und leichte Plusgrade, es war super.
Willst du jetzt wieder Kudos erhaschen mit der Ansage?
Nein, gar nicht. Ich wollte es nur erzählen, weil wir das letzte Mal drüber geredet haben, aber weil es das schon ansprichst und ich schwöre, das war nicht abgesprochen, für mein TCR, für die erste Etappe, habe ich 990 Kudos. Und ich meine, bitte. Die 10, die müssen auch jetzt noch irgendwo herkommen.
Wir wissen alle, was zu tun ist. Ja, herrlich. Ich freue mich auch schon, wenn das Wetter ein bisschen wärmer ist. Aber was halt gut ist, ich habe zum Beispiel so wie heute beim Training herinnen mich auf die Episode vorbereiten können und ein bisschen Infos zusammensuchen, recherchieren, ein paar Gedanken aufschreiben. Und insofern finde ich ja Indoor-Training auch immer ganz, ganz gut, wenn man die Zeit daneben noch ein bisschen nutzen kann.
Also man sitzt sowieso den ganzen Tag vor dem Computer, dann ist draußen ganz angenehm, wenn man sich dann einmal eine Runde drehen kann.
Ja, und wie gesagt, ich habe heute unter den vielen Zuschriften eben das Feedback der Woche rausgesucht, weil mir das irgendwie gefallen hat, dass es eben die verschiedenen Formen anspricht, vom Rennen bis zur Genusstour und von akribischer Vorbereitung bis zum bisschen chaotischsten einfach drauf losfahren. Und irgendwie sind das auch so die Facetten, die unseren Sport so schön und so bunt und divers machen. Und gleichzeitig auch sagen, dass es Rennen und Veranstaltungen gibt, die halt wirklich sehr niederschwellig sind und welche, die professioneller sind und irgendwie ein bisschen höheren Anspruch vielleicht haben ans Teilnehmerfeld und auch besser vielleicht organisiert sind. Und ich glaube, damit können wir ins Thema starten.
Ja, vielleicht sollte man überhaupt ganz am Anfang einmal versuchen, die Kritik an der Professionalisierung irgendwie mal zu fassen und vielleicht zu definieren. Also wenn immer so das anschaue, was wird eigentlich kritisiert und was wird gemahnt, wenn davon gesprochen wird, der Sport professionalisiert sich immer mehr und dadurch geht irgendwie was verloren. Also was wird davon gemeint, dass wir überhaupt einmal vom Gleichen reden? Und wenn ich mir das so anschaue, was mein Eindruck ist, was der Hauptkritikpunkt ist, ist, dass irgendwie was vom Spirit, unter Anführungszeichen, verloren geht. Dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Gefühl, so irgendwie eine kleine Community zu sein, wo jeder jeden kennt und jeder jeden mag. Und dass das dadurch verloren geht, dass Leute an diesen Rennen teilnehmen, die explizit auf Sieg fahren, die vielleicht jetzt nicht vorm Start ein Backel Chick rauchen und ein Bier trinken, sondern dort stehen und sie Gels einschießen und vielleicht mit einem professionellen Trainingsplan dort speziell hintrainiert haben, eine Ernährungsstrategie haben und dort auch mit Ansage auf Sieg fahren, dass das so damit gemeint ist. Und ich denke, wenn wir das auf das eingrenzen, dann können wir dann reden wir über das Gleiche, dann wissen wir, wovon wir reden.
Ja, und natürlich, dass, wie du sagst, die Leute, die vielleicht ein hochwertiges 15.000 Euro gesponsertes Radl haben und die Gramm Kohlenhydrate pro Stunde genau berechnen, das mit einem professionellen Coach erarbeitet haben und dann ihre gesponserten Bikepacking-Taschen damit anfühlen und irgendwie alles perfekt ausgerichtet haben. Das ist das eine. Und dann, dass vielleicht noch Sponsoren mitspielen, auch Finanzsponsoren, dass auch die Events irgendwie kommerzialisiert werden oder irgendwie daran orientiert sind, maximal viel Gewinn zu machen und Geld zu verdienen. Das ist oft auch ein Kritikpunkt, weil es gibt ja nach wie vor Rennen, die einfach mehr oder weniger kein Startgeld haben. Zum Beispiel die Tour Divide. Du meldest dich an, fährst hin und fährst mit. Und ich bin mir nicht sicher, das Startgeld ist glaube ich, minimal und das Anmeldeprozedere ist sehr, sehr einfach. Und das ist halt das, was manchmal halt gewünscht ist. Einfach das, jeder kann mitmachen und es gibt keine großen Kriterien und es ist Platz für jeden.
Ja, ich muss einmal da vielleicht schon einmal die Prämisse hinterfragen, weil ob das jemals so war, das wage ich zu bezweifeln. Also wir kommen jetzt schon einmal aus einer komplett anderen Sportart. Wir kommen eigentlich vom Supported Ultrarennen und sind nicht von Anfang an dabei. Das heißt, wir wissen jetzt nicht, wie die Stimmung am TCR Nummer 1 2013 in London war.
Wobei, ich möchte uns beiden zugute halten, dass wir uns sehr, sehr viel mit dem beschäftigen. Also wir sind jetzt nicht ignorant, dass wir sagen, wir steigen da jetzt ein und mischen auf und wir sind so super, sondern ich bin extrem demütig und habe mich vor meiner ersten TCR-Teilnahme halt wahnsinnig viel mit dem Ganzen beschäftigt, was da die Stimmung ist, wie die Regeln sind, wie das Ganze einfach abläuft, weil ich wollte überhaupt niemanden vor den Kopf stoßen. Ich glaube, da gibt es schon Leute, die einfach nicht so viel nachdenken über das Ganze wie wir. Also wir wissen nicht alles, wie du sagst, wir waren nicht von Anfang an dabei, aber ich glaube, wir bemühen uns sehr, das Ganze zu fassen und zu verstehen.
Genau, und wir wollen auch fair sein, aber es ist meiner Meinung nach unrealistisch, dass selbst beim ersten TCR das so eine enge Community war, wo jeder sich mit jedem verstanden hat und alle das Gleiche wollten, aufs Gleiche hinaus wollten, die gleichen Ziele, die gleichen Pläne haben, wie sie das Rennen weiterentwickeln wird, wie sie die Szene weiterentwickeln wird, sondern denkt, dass diese unter Anführungszeichen Risse auch schon damals bestanden haben, vielleicht nicht so offensichtlich, weil die Community viel kleiner war und weil jetzt nicht von außen so viel quasi Rookies dazukommen sind mit ganz anderen Zielen. Aber ich denke, das ist so in jeder Subkultur so einfach eine komplett normale Entwicklung und die würde jetzt noch nicht einmal unter dem Schlagwort Professionalisierung zusammenfassen. Also jetzt verrate ich wieder mein Alter, aber wie ich sehr jung war, da war das Skateboarden so die totale Subkultur. Plötzlich hat es einen riesen Skateboard-Boom gegeben. Überall sind Leute mit Skateboard unterm Arm herumgelaufen und da hat es dann auch sehr viel Kritik gegeben, dass jetzt jeder skatet und Skaten nicht mehr cool ist und den Spirit kaputt machen und dass man nicht mehr am Skatepark gehen kann und heimlich rauchen und Bier trinken, weil lauter Leute da sind, die man nicht kennt und die gar keine Ahnung vom Skaten haben, wie es eigentlich sein soll, nämlich Skaten ist, herumsitzen und Bier trinken und nicht da, Contests fahren. Also das ist, glaube ich, in jeder Subkultur, die ein bisschen einen Boom erlebt, natürliche Entwicklung fast, würde ich sagen.
Ganz schön hast du das ja damals beschrieben beim Thema Snowboarden. Wir haben ja eine Episode gemacht mit Benjamin Kadel und da hast du zu meiner großen Überraschung erzählt, dass du Snowboarden von früher quasi kennst oder wie sich das auch entwickelt hat. Und der Benjamin Kadel ist eben einer gewesen, der diese Professionalisierung vorantrieben hat, der das irgendwie auf ein neues Level gehoben hat. Das ist eine sehr, sehr interessante Folge, wenn man zu dem Thema vielleicht nochmal in unserem Sitzfleischarchiv ein bisschen was nachhören will.
Ja, da war es vielleicht, da war es sogar noch krasser, weil es eben von diesem total, unter Anführungszeichen, Untergrundsport oder dieser extrem jungen Sportart, dieser Subkultur, und plötzlich innerhalb weniger Jahre war das eine olympische Sportart, und da hat es auch sehr viel Brösel gegeben, sagen wir jetzt einmal so. Und von so einem Schub, und vor allem auch von einem Weltverband, der das dann so übernimmt und seine Regeln da reindrückt, davon sind wir sehr, sehr weit weg.
Aber super, dass du das mit dem kulturellen Vergleich irgendwie bringst.
Werbung.
Die Australian Open sind gerade zu Ende gegangen. Straps, du hast wahrscheinlich jedes einzelne Spiel geschaut, während du auf der Rolle gesessen bist und geradelt bist?
Nein, es war viel komplizierter. Ich habe ja Deutschland-Tour gehabt, ich war viel unterwegs und in irgendwelchen Hotels jede Nacht und teilweise vom Auto, von den mobilen Daten. Aber das Gute ist ja, es gibt ja immer wieder Länder, wo es ganz legale, kostenlose Angebote gibt, das zu schauen, und da muss man sich nur im richtigen Land sozusagen einloggen. Das geht halt perfekt mit NordVPN. Aber Flo, was machst du jetzt da? Du bist ja nicht so der Tennis-Fan.
Aber dafür bin ich natürlich schon komplett gehypt auf die Olympischen Spiele. Und auch dafür werde ich meinen NordVPN nutzen, damit ich auch die obskureren Sachen, die man jetzt im normalen Live-TV nicht findet, auch streamen kann. Aber NordVPN kann man nicht nur zum Streamen von irgendwelchen Sportereignissen nutzen. Du hast vorher angesprochen, du warst mit mobilen Daten unterwegs oder du warst in irgendwelchen WLANs, die du nicht verifizieren konntest. Auch dafür nutze ich immer NordVPN, um einfach meine Daten zu schützen, weil ich eben nicht weiß, wie vertrauenswürdig die WLANs sind.
Also NordVPN kann natürlich noch viel mehr, also die privaten Daten wie zum Beispiel Bankdaten oder Passwörter und die Online-Identität schützen. Es hat auch einen Bedrohungsschutz, zum Beispiel vor Viren, Malware oder Phishing-Seiten, und das Ganze ungefähr zum Preis von einer Tasse Kaffee oder, wie wir lieber sagen, einem Espresso pro Monat.
Ja, und dafür kann man NordVPN auf bis zu 10 Geräten nutzen. Unser exklusives NordVPN-Angebot gibt's unter nordvpn.com/sitzfleisch. Da kann man das jetzt das Ganze risikofrei für 30 Tage mit Geld-Zurück-Garantie testen. Und wenn man über nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließt, bekommt man 4 Monate obendrauf.
Werbung Ende.
Und ich glaube, das bringt nämlich wirklich einen wichtigen Punkt an dazu, nämlich einfach die Größe, die Anzahl der Menschen, die den Sport betreiben, wie groß der Sport wird, wie bekannt der Sport wird, das ändert natürlich vieles. Und ich glaube, wir sollten zuerst einmal vielleicht das heutige Thema in 2 Schienen aufteilen, nämlich das erste Mal Veranstaltungen, Rennen und Events, die sie weiterentwickeln, die moderner, innovativer und professioneller werden. Und dann natürlich die Menschen, die den Sport ausüben, die Athletinnen, die Athleten, die einfach professioneller werden, Fragezeichen. Da bin ich mir nämlich gar nicht so sicher, wo dann eventuell auch mehr persönliche und private Sponsoren im Hintergrund mitwirken, auch wieder mit Fragezeichen. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob das tatsächlich so ist oder ob es nur besser und stärker kommuniziert und dargestellt wird. Und ja. Also Rennen und Leute, glaube ich, Sportler, können wir da getrennt besprechen. Und was mir ein bisschen auf die Idee überhaupt gebracht hat, heute über das Thema zu reden, war auch ein Kommentar. Ich glaube, das habe ich auf Facebook bekommen. Da ist es nämlich darum gegangen, und da habe ich geschrieben, dass ich wieder beim TCR mitfahren möchte. Und da hat irgendjemand so geschrieben, das TCR ist zu einem beinhart kommerzialisierten Herden-Event verkommen. Und da haben wir gedacht, ja, okay, nehme ich so zur Kenntnis, bin mir aber nicht sicher, ob ich da wirklich komplett damit übereinstimme, weil was heißt beinhart kommerzialisiert?
Ja, also gerade beim TCR, das ist jetzt natürlich der große Leuchtturm in der Szene, das kann man ruhig so sagen, und wird sehr, sehr oft kritisiert für das prohibitiv hohe Startgeld. Wir haben unsere genauen Kosten schon in unseren TCR-Folgen aufgeschlüsselt. Braucht man nicht nochmal ins Detail gehen. Und ja, im Vergleich zu vielen anderen ist das Startgeld extrem hoch. Aber wir haben es auch schon mehrmals gesagt, wir finden, es wird dafür den Athleten und Athletinnen sehr, sehr viel geboten. Auch wenn das jetzt so auf den ersten Blick, ja, okay, du hast 4 Checkpoints und eine Kartonkarte, die abgestempelt wird. Aber das ist das Ganze drumherum, die ganze Organisation, dass darauf geschaut wird, dass die Regeln wirklich sehr, sehr streng eingehalten werden, die Sicherheit der Teilnehmer, Teilnehmerinnen einfach auf die geschaut wird, dass da viel Gedanken dahinter stehen, wie man die Route plant, also die Checkpoints legt und die verbotenen Routen, also nicht die man selbst plant, wenn man teilnimmt, sondern die von der Organisation vorgegeben wird. Und wenn man sich jetzt einmal ausrechnet, das sehr hohe Startgeld mit der Anzahl der Teilnehmer, wenn man das multipliziert, dann kommt da jetzt nicht so wahnsinnig viel raus. Also, dass das so irre viel Geld ist.
Ja, ich habe mir das einmal durchgerechnet. Jetzt zahlt jede Person 485 Pfund Startgeld. Das ist auf zwei Teilbeträge aufteilt. Und das mal 400 Teilnehmer ergibt in Summe, also umgerechnet 550 Euro pro Person, ergibt in Summe 220.000. Und wenn man sich das jetzt durchrechnen möchte oder kann und wenn man sich ein bisschen mit Veranstaltungsmanagement beschäftigt, dann sieht man, dass der Betrag eigentlich gar nicht so wahnsinnig hoch ist. Jetzt sagen wir mal, zwei Personen organisieren das ganze Event hauptberuflich. Und dann haben wir zum Beispiel ein Monatsgehalt von 2.000 Euro netto. Das sind im Monat 4.000 Euro brutto und im Jahr ungefähr 50.000 pro Person. Jetzt machen das zwei Personen, dann sind das 100.000, die quasi einfach nur als nicht übertriebene, sondern als normale Gehalt sind. Dann bleiben noch 120.000 Euro über. Jetzt sind zwei Fahrzeuge unterwegs während den Rennen. Da fährt die Rennleitung mit, da fährt der Medienteam mit, da fahren Fotografen mit. Wir wollen natürlich alle faire Bezahlung für die Arbeit, die Fotografen machen. Dann braucht es noch die Webseite und das ganze System. Das kostet natürlich alles Geld. Am Start gibt es meistens eine große Turnhalle oder einen großen Saal, wo das Briefing stattfindet, wo der Technikcheck stattfindet. Dafür ist Miete zum Zahlen. Startgelände, Zielgelände, ich denke, da wird es auch irgendwie Gebühren geben, dass man sie dort quasi für die Veranstaltung einmieten kann. Da bleibt also definitiv nicht viel übrig, dass man sagen kann, Menschen bereichern sie an dem am Start gehört.
Genau, und das ist ein Rennen von sehr, sehr vielen. Ja, es gibt die kleinen Community-Events mit sehr geringem Startgeld immer noch. Ja, und die sind auch nicht so schwer zu finden. Also ich denke, so divers wie die Szene an sich ist, so divers sind auch einfach die Rennen und die Möglichkeiten, an sowas teilzunehmen. Also es muss ja nicht immer für jeden und jedes Jahr das TCR sein. Es gibt so viele andere wunderschöne Rennen. Wir haben eine eigene Episode drüber gemacht, was alles für coole Rennen gibt, die man gern fahren möchte. Und der Kalender hat gar nicht so viele Tage, wie viele coole Rennen das es gibt.
Aber ist es nicht auch für Zuseher genial, wenn du einfach das Rennen mitverfolgst, wenn das einigermaßen gut organisiert ist?
Ja, also ich finde auch, dass und das kostet auch Geld. Und was wir jetzt in unserer Kalkulation jetzt nicht drinnen haben, ist, natürlich gibt es auch ein bisschen Sponsorengelder, aber wer weiß, wie die, also für die Veranstaltungen selbst, ja, also die viele Rennen werden von irgendwelchen Sponsoren mitfinanziert. Aber wer vielleicht ein bisschen beobachtet hat, wie es der Radsportbranche seit Corona geht, ist es auch relativ einfach auszurechnen, dass das Sponsorengeld eher nicht mehr wird und dass es auch von Anfang an wahrscheinlich nicht super hoch war.
Ich muss ehrlich sagen, ich finde es eine riesengroße und bemerkenswerte Leistung, eine Veranstaltung ins Leben zu rufen, eine Veranstaltung aufzubauen, weiterzuentwickeln und professionell aufzuziehen. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, das muss man kritisieren, sondern das ist, finde ich, einfach ganz was Großartiges, sowas über viele Jahre hinweg zu organisieren und immer wieder zu verbessern. Also das verdient sie, finde ich, extrem viel Respekt, wenn man das auf sich nimmt und nicht unbedingt Kritik, dass man sagt, hey, du willst jemand bereichern. Natürlich ist es ja voll nachvollziehbar, du baust ein Event auf, opferst oder investierst deine ganze Zeit, deine ganze Energie, das ist quasi dein Job. Und natürlich ist es super, wenn du davon leben kannst. Aber ich finde den Vorwurf jetzt nicht gerechtfertigt, wenn man sagt, okay, denen bleibt da ein Geld über, das ist ja ein Skandal.
Ja, finde ich auch, ja. Als jemand, der selbst schon diverse Events organisiert hat, es bleibt selten wirklich was über und wenn, dann ist es echt nicht viel. Das muss man einfach ganz, ganz klar sagen. Und um zum Ursprungsthema zurückzukommen, es ist natürlich auch super und es kostet auch was, wenn man ein Rennen von zu Hause aus gut verfolgen kann und ein bisschen auch was von der Stimmung mitkriegt und nicht nur stur dort watcht. Ja. Und ich denke, das ist auch das, was die gut und unter Anführungszeichen professionalisierten Rennen so interessant macht, dass man auch von zu Hause das sehr, sehr gut mitverfolgen kann und nicht alle 10 Stunden eine Liste von einer Durchfahrtszeit beim Checkpoint kriegt und dann dazwischen nie irgendwas hört oder sieht.
Ich meine, wie spannend wäre zum Beispiel Tennis, wenn sie Arina Sabalenka und Iga Świątek und Carlos Alcaraz und Jannik Sinner irgendwo in der Pampa treffen, keiner kriegt was mit davon und sie spielen einfach irgendwo heimlich Tennis. ist natürlich nicht so cool. Ich meine, richtig gut wird der Sport, weil es ein Center Court gibt, weil es große Turniere gibt, weil es TV-Übertragung gibt, weil du als Zuschauer vor Ort sein kannst, weil du einfach was geboten kriegst. Und der Vergleich ist jetzt sicher nicht super gut, aber ich denke mir halt schon, es geht irgendwie darum, den Sport einfach auch bekannter zu machen und dass viele Leute zuschauen können. Wie oft wir Feedback kriegen, dass Leute halt einfach jetzt Ultracycling entdeckt haben, zum Beispiel über diverse Filme oder über unseren Podcast oder weil sie Rennen mitverfolgen. Also das verbreitet sich ja und umso mehr Leute es mitverfolgen, weil es gut gemacht ist, umso mehr Leute entdecken vielleicht die eigene Freude am Radlfahren. Das ist ja auch ein weiterer Pluspunkt. Und wenn das jetzt in so geschlossenen Communities stattfindet, keiner kriegt es mit, mag das vielleicht romantisch sein irgendwie, aber es hat natürlich schon viel positive Effekte, wenn viel Leute das mitverfolgen können. Und mir macht es zum Beispiel wahnsinnig, ich habe immer irgendwie mal so das Trans-Am Bike Race so auf meiner Wunschliste gehabt, also unsupported durch die USA, weil es irgendwie einfach zum Race Across America mich selbst einmal interessiert hat, wie schnell kann man durch die USA Radl fahren unsupported. Aber das ist für mich so ein Beispiel, du findest nicht einmal eine Webseite, der ist no schlechter als vom Race Across America. Und du kannst das nicht gescheit mitverfolgen. Es gibt eine geschlossene Facebook-Gruppe, wo du anfragen musst, ob du rein darfst. Und da gibt's irgendwie ganz komische, schwindlige, unprofessionelle Updates. Und wenn nicht manche Teilnehmer selber irgendwie auf ihre Social-Media-Kanäle ein bisschen Updates posten oder Stories machen, kriegst du von dem Rennen nichts mit. Abgesehen davon, dass sehr, sehr wenig Teilnehmer sind. Ich finde das halt wirklich schade, weil das war eins der ersten Rennen in der Sportart und das ist einfach absolut unprofessionell. Und das finde ich irgendwie extrem schade.
Also vielleicht kurz unsere Position zusammenfassen. Wir sehen es nicht so kritisch, dass sie die Events professionalisieren. Und wenn jemand das nicht möchte, es gibt genug Events, die weniger unter Anführungszeichen durchkommerzialisiert sind, die aus der Community entstanden sind, immer noch in der Community sind. Und ich denke, dann kann man einfach sie für so eins anmelden. Ohne das jetzt zu werten, die sind genauso cool. Also ich denke, eins der sehr beliebtesten Beispiele sind die diversen Dead-End-Rennen, die genauso sind. Und dann kann man sich für so eins anmelden.
Es gibt so viele, genau. Und man muss nicht beim Badlands dabei sein, wenn man Gravel Rennen fahren will, man muss nicht beim Silk Road dabei sein, das finde ich auch so ein Leuchtturmrennen ist vom Auftritt her und vom Mythos her, der sich drum entwickelt hat. Es gibt viele kleine Sachen, das sehr niederschwellig sind und deutlich günstiger und es ist wirklich für jeden was dabei. Absolut. Apropos zum Thema noch, sehr, sehr bekannte Rennen. Irgendwie glaube ich auch, dass sie Sachen dann mit der Zeit ja auch von selbst regeln, oder? Weil manche Veranstaltungen haben einfach einen wahnsinnigen Zuspruch und sind ausgebucht und du kriegst kaum einen Startplatz und bei manchen ist das ganz das Gegenteil. Ich schaue zum Beispiel jetzt nochmal auf die Starterliste vom Race Across America. Ich hoffe, dass da noch mehr sich anmelden. Momentan sind 14 Solo-Teilnehmer dabei und eine einzige 8er-Staffel und eine einzige 4er-Staffel. Und irgendwie zeigt es halt, dass die Leute fahren dort mit, was irgendwie Lust drauf haben und was einfach jetzt momentan gut passt. Und du kannst als Veranstalter das sowieso nicht erzwingen. Das heißt, momentan sind sehr, sehr viele Unsupported-Trainern absolut beliebt, aus unterschiedlichsten Gründen, was halt deutlich kostengünstiger ist, weil du viel weniger Aufwand hast. Und ich glaube auch, weil einfach das, ja, die Einstellung von vielen so ist, so das irgendwie zurück zu den Wurzeln und das ganz einfach halten und du bist allein mit dir unterwegs und auf dich gestellt und löst deine Probleme selber, erlebst dein Abenteuer. Und ich glaube, für viele ist es nicht mehr so erstrebenswert, vielleicht so komplett durchorganisiert bei einem riesengroßen Rennen dabei zu sein, wo du richtig viel Geld brauchst. Zum Glück nach wie vor, weil ich finde Race Across America großartig und da steckt eine große Portion Herzblut immer bei mir drinnen, aber man sieht einfach, es wird weniger von Zeit zu Zeit und bei unsupported Rennen wird es einfach mehr.
Gehen wir dann auch zum zweiten Thema und ich glaube, das ist dann schon vielleicht ein bisschen kontroverser als das, was wir bis jetzt gesagt haben.
Ja, möglicherweise. Nämlich, dass immer mehr Sportler Sponsoren haben.
Oder auch nicht. Sich auch die Sportler und Sportlerinnen professionalisieren. Und da muss ich, glaube ich, schon wieder ein bisschen die Prämisse an sich hinterfragen. Waren bei den allerersten Rennen, die es da gegeben hat, waren die Leute nicht auch sehr, sehr gut trainiert, sehr, sehr gut vorbereitet, sehr, sehr motiviert und hat sicher auch einige gegeben, die dort am Start gestanden sind, um zu gewinnen. Also da bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass das auch von Anfang an Teil davon war.
Und natürlich muss man sagen, zum jeweils aktuellen Stand der Technik oder zum Stand der Trainingswissenschaft, was man halt zu der Zeit verfügbar gehabt hat oder gewusst hat. Und das ist sicher auch ein wichtiger Punkt. Das war einfach, wenn ich daran denke, wie der Wolfgang Fasching erzählt hat von seinem, oder auch der Franz Spielauer, da haben wir eine eigene Podcast-Episode gemacht mit ihm, Vorbereitung fürs Race Across America damals. Es hat keine Videos gegeben, es hat keine Bücher gegeben, es hat teilweise noch keine Online, also es hat das Internet noch nicht gegeben beim Franz Spielauer. Das Einzige, was er gehabt hat, war ein Magazinartikel von einer amerikanischen Sportzeitung. Und heute hast du da einfach wirklich, du hast Trainingswissenschaft für die Langstrecken, die immer besser wird. Du hast richtig viel Know-how, du kannst Podcasts hören, du kannst auf YouTube tausende Filme anschauen zum Thema, du kannst da richtig viel Infos holen und natürlich ist jeder, der sich zu so einem Rennen anmeldet, besser vorbereitet.
Ja, und dazu ist die ganze Technik.
Werbung.
Das beste Training der Welt hilft dir nichts, wenn du dich nicht gut erholst, wenn dein Recovery schlecht ist.
Und die beste Erholung findet im Schlaf statt, beziehungsweise Schlaf ist die beste Erholung.
Wie kann man den Schlaf optimieren? Wie kann man das Beste aus dem Schlaf rausholen, um maximal regeneriert ins nächste Training oder in den nächsten Tag zu starten?
Ja, ganz klar mit dem Recovery Pillow von Blackroll. Und zwar, was mir extrem taugt, ist, man kann in jeder Position schlafen. Also es ist für jede Schlafposition geeignet. Ich bin ja Seitenschläfer, ich weiß nicht, wie ist das bei dir?
Rückenschläfer, wenn ich alleine bin. Sonst darf ich nicht, weil am Rücken schnarche ich ziemlich laut. Und ja, deswegen benutze ich den Recovery Pillow auch zu Hause, weil wenn ich mich vom Rücken auf die Seite drehe, kann ich weiterhin das gleiche Kissen benutzen.
Was mir extrem taugt, dass es nicht zu groß ist, sprich, man kann diesen Polster gut mitnehmen, ihn einpacken, wenn man unterwegs ist, wenn man auf Reisen ist, wenn man in ein Trainingslager fährt, sehr gut zu transportieren.
Wenn man sich zum Beispiel von einer Lebensmittelvergiftung nach einer Pizza Frutti di Mare erholen muss, dann kann man das auch sehr gut am Recovery Pillow, das habe ich.
Die Frutti di Mare Pizza, die war nicht made in Germany, oder?
Nein, die war nicht made in Germany. Made in Germany ist aber dafür der Recovery Pillow.
Und das findet man natürlich nochmal besonders gut.
Wenn du dir deinen Recovery Pillow checken möchtest für dein nächstes Trainingslager, für deine nächste Lebensmittelvergiftung oder einfach um dein Training abzugraden und für deinen erholsamen Schlaf, dann kannst du mit unserem Code
Sitzfleisch10
unter www.blackroll.com im deutschen oder im Schweizer Onlineshop 10% auf alle nicht reduzierten Artikel bekommen.
Also nicht vergessen, blackroll.com und den Code Sitzfleisch10 für 10% Rabatt.
Werbung Ende. Nick, noch einmal um einiges besser waren. Also das fängt an mit Fahrradcomputern und geht über die Scheibenbremsen. Also das ganze Setup ist einfach viel, viel besser geworden. Und natürlich sind auch jetzt sehr viele, die jetzt deutlich jünger sind als wir, schon einfach auch aufgewachsen mit Wattkurbel. Die kennen gar kein anderes Training mehr. Und die sind dann auch einfach in sehr jungen Jahren auf einem ganz anderen Niveau.
Warum glaubst du eigentlich, wird das so kritisch gesehen? Was vermutest du, was ist der Grund dafür, das kritisch zu sehen, wenn Leute Sponsoren haben?
Ja, also vielleicht sollte man das einen abschließen, also dass sie Leute sehr, sehr akribisch, sehr, sehr gut darauf vorbereiten und in der bestmöglichen körperlichen Verfassung am Start stehen und das Ziel haben zu gewinnen. Ich glaube, das wird einmal weniger kritisch gesehen. Ich glaube, das wird inzwischen akzeptiert, oder? Ich glaube, da hat es am Anfang schon noch Stimmen gegeben, die gesagt haben, ja, es soll schon der Beste gewinnen, aber man soll halt einfach drauf losfahren und schauen und nicht so verbissen ehrgeizig sein. Ich glaube, das ist einfach, dass dem verbissen sein und ehrgeizig sein ein bisschen am Makel angehaftet ist. Ich glaube gar nicht, dass es, also ich habe nicht mehr das Gefühl, dass das jetzt noch so kritisch gesehen wird, aber das ist mir vorgekommen, das war am Anfang ein bisschen mehr so. Dann hätten wir das abgeschlossen und dann können wir wieder Sponsoren.
Ja, ich glaube, das ist ein wenig der fließende Übergang, weil ich mir halt denke, was kritisch gesehen wird, ist das, dass manche vielleicht Vorteile haben. Erstens mehr Zeit und mehr Zugang zu Wissen und zu Unterstützung auf jegliche Art und Weise. Und dass halt andere, die quasi diesen Zugang, diese Zeit fürs Training, für die Vorbereitung nicht haben, dadurch einen Nachteil haben. Und ich glaube, dass die Grundidee ist halt einfach, man hätte gern, dass jeder die komplett gleichen Voraussetzungen hat, keiner benachteiligt ist und keiner quasi privilegiert oder bevorteilt wird. Das wäre teilweise der Wunsch, aber ich denke, das ist einfach nicht die Realität. Es gibt immer Leute, die das ein bisschen, jetzt muss ich lachen, das ein bisschen schwerer haben. Keiner hat es so schwer wie der Flo. Aber es gibt halt auch viele Leute, das unter Anführungszeichen, das fängt ja damit an, wo du geboren wirst, in welchem Land, in welchem Umfeld wirst du geboren, was hast du für eine Möglichkeiten in deiner Kindheit? Wirst du in einer Radsportfamilie geboren? Sind deine Eltern super sportlich, Mechaniker oder sowas? Oder musst du da selber im Prinzip das ganze Wissen und alles aneignen? Es ist niemals ganz fair und ich denke auch, Sponsoren ist jetzt wirklich so ein bisschen ein Reizwort fast für mich, weil mir kommt manchmal vor, dass man glaubt, Sponsoren kommen einfach und die sagen, hey, Flo, bitte, ich hätte gern, dass du DCR gewinnst, dürfen dich bitte sponsern, wir geben dir bitte ganz viel Geld und bitte trainier und wir hätten gern, dass du das machst. Und dann sagst du, ja, okay, da habt ihr meine Kontonummer, bitte zahlt's ein und dann fahre ich halt. So ist es nicht. Sponsoren kommen nicht, das sind nicht die Ursache, dass jemand gut wird und erfolgreich ist. Sponsoren sind die Folge, wenn du es aus eigener Kraft schaffst, gut zu werden. Erfolge einzufahren, kommen später dann die Sponsoren. Das ist für mich irgendwie eine ganz klare Sache.
Ja, und ich glaube, dem liegt da irgendwie so ein bisschen eine Fehlannahme zugrunde, wie viel Ressourcen Sponsoren dann tatsächlich in so einer Nischensportart zur Verfügung stellen. Also der Tadej Pogačar verdient, ich glaube, letzte Zahl, die ich gehört habe, 7 Millionen im Jahr. Das ist jetzt auch verglichen mit Fußballprofis. Bewusst nicht gegendert, weil weibliche Profis verdienen nichts davon. Ist es nicht viel, also wenn man vergleicht, was mittelmäßige Bundesliga-Kicker verdienen, sind die 7 Millionen von Pogačar nicht so unglaublich viel. Aber das ist wirklich das Top-Level des Sports und das Straßenrennradfahren, es ist ein richtiger Breitensport, ein Massensport, da ist richtig viel Geld dahinter. Und das kann man vom Unsupported oder vom Supported Ultrasport einfach in keinster Weise behaupten. Also wir sind da echt nicht in diesen Dimensionen, dass wir da von so viel Geld reden. Also ich denke, das wird einerseits ein bisschen überschätzt, wie viel Ressourcen da überhaupt zur Verfügung stehen. Und auch, glaube ich, wird der Impact überschätzt. Weil natürlich würden es die Radhersteller gerne hören, dass du nur aufgrund dieses Produkts dieses Rennen gewonnen hast. Die Wahrheit ist aber auch, dass das wahrscheinlich auf jedem anderen Rad auch gewonnen hättest, weil die Unterschiede ab einem gewissen Level, also mit einem 600 Euro Baumarktrad, wahrscheinlich nicht, aber ab einem gewissen Level sind die Unterschiede nicht so groß, dass sie körperliche Defizite ausgleichen könnten.
Ja, ich möchte nochmal ganz kurz zu meinen ersten Sponsoren was sagen. Ich muss dann oft schmunzeln, wenn ich heute her, naja, es ist irgendwie unfair, der Strasser hat so gute Sponsoren oder so. Aber es war ein sehr, sehr, sehr langer Weg und ich habe wirklich sehr, sehr viel Zeit investiert. Ich meine, ich weiß noch, ich habe zuerst einmal ein Radl bekommen, das ein bisschen günstiger war, irgendwie zu so einem Freundschaftspreis oder zu einem Spezialpreis mit 33% Rabatt oder so. Dann habe ich mir 400 Euro Guthaben gekriegt, habe mir beim Franz Spielauer Großhandel Riegel und Gels und Sportgetränke bestellen dürfen, für 400 Euro kostenfrei quasi. Dann habe ich ein paar Kisten Ensure gratis gekriegt, dann habe ich das erste Mal 150 Euro von der Bankfiliale in unserem Ort kriegt. Das waren so meine ersten kleinen Sponsoren. Dann habe ich kleine Vorträge gemacht bei mir zu Hause im Dorfsaal oder im Clubhaus von einem Radlverein. Und bis zum ersten Geldsponsor war es ein richtig langer Weg und bis zum ersten S-Works-Radl hat es auch einige Jahre gedauert und dann zur kompletten Bekleidungsausstattung von Oweo zum Beispiel. Das habe ich auch nicht einfach so gekriegt, sondern da habe ich zuerst schon richtig viel investieren müssen und leisten müssen. Und mein erstes Ram zum Beispiel habe ich noch zu 50% selber bezahlt. Da bin ich einfach in alle Sommerferien arbeiten gewesen, habe neben dem Studieren noch einen kleinen Job gemacht und habe einfach Geld gespart, damit ich mir das leisten kann. Und natürlich, nachdem ich dann ein paar Ram-Siege gehabt habe, war es so, dass Sponsoren mehr geworden sind. Und dann irgendwann ist mir am Ende des Jahres was übergeblieben. Und dann habe ich echt davon leben können. Und dann sind mehr Vorträge angefragt worden. Und Sabine und ich haben halt mittlerweile der mittlerweile echt gut läuft, unseren Ultracycling-Shop aufgebaut. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt nur daheim sitze und den ganzen Tag nur trainiere und mein Geldtaschel aufhalt, sondern auch als Radprofi unter Anführungszeichen ist rundherum, vor allem in dem Sport, noch richtig viel Arbeit zu machen. Das übersehen Leute auch. Das heißt, es ist nicht so, dass ich nur trainiere und Routen plane, sondern ich habe richtig viel rundherum zum Touren. Und mit jedem Sponsor, den du hast, entsteht halt auch Erwartungshaltung, irgendwie Leistungsdruck, auch wenn es nicht direkt ausgesprochen wird, aber trotzdem ist da irgendwas da, dass du sagst, hey, jemand setzt auf mich, jemand unterstützt mich und Da geht es natürlich darum, irgendwas wieder zurückzugeben in Form von Sichtbarkeit und von Leistung und von guten Resultaten. Dann musst du mal neue Produkte testen und ein Feedback dazu schreiben und Fotos machen und die Sponsoren nutzen dann die Fotos, das musst du alles organisieren. Dann kommen Medienanfragen, Interviews und es kostet das alles Zeit und es ist alles super, aber es ist etwas, was man sich richtig erarbeiten muss und es ist nicht so, dass das jetzt das große Privileg ist, hey, der hat es einfach von Haus aus immer gehabt, diese guten Rahmenbedingungen und deswegen ist er jetzt quasi leistungsmäßig irgendwie voraus. Das ist viel, viel Aufbauarbeit und wenn es einmal schlecht läuft, kann das auch ein bisschen eine Belastung sein, weil wenn du zum Beispiel Flo sagst, du hast jetzt an einem Rennen teilgenommen, es ist absolut nicht gut gelaufen oder du bist nicht ins Ziel gekommen, wirkt sich das vielleicht gar nicht so aus, weil dein, sagen wir mal, normales Leben geht normal weiter. Bei mir hängt dann schon recht viel dran und wenn es einmal zum Beispiel ein komplettes Jahr nicht gut läuft, dann wirkt sich das bei mir schon mehr aus. Ne? Und deswegen kann ich es absolut nachvollziehen, wenn zum Beispiel die Fiona Kolbinger bei uns im Podcast sagt, sie wollte nie Sponsoren haben, weil sie wollte nicht von irgendwem abhängig sein oder sie wollte sie nicht dem Ganzen ausliefern, sondern sie will weiterhin ihrem Beruf nachgehen und fährt einfach Radl, auch wenn sie noch so gut ist, trotzdem quasi mit dem Mindset, es hobbymäßig zu machen, nur für sich zu machen und niemand anderem Rechenschaft schuldig zu sein.
Ja, ich finde gut, dass du das jetzt so darlegst. Ich denke, Teil des Missverständnisses kommt vielleicht auch daher, dass es schon auch eine Phase gegeben hat, so die Hochphase dieses Influencer-Marketing, nenne ich das jetzt einmal, wo schon ein bisschen so der Eindruck entstanden ist, dass für relativ wenig sportlicher Leistung, ich betone das jetzt, ja, weil auch wenn da gern drüber gelächelt ist, aber Influencer, Influencerin ist ein Vollzeitjob und es ist kein einfacher Job und mit viel Aufwand verbunden, dass da, sagen wir so, die Geldbörse sehr locker gesessen ist. Erstens möchte ich sagen, die Phase ist definitiv vorbei, ja, also die großen Influencer-Marketing-Budgets gibt's nicht mehr. Und wenn man sich die großen Fahrrad-Influencer, Influencerinnen anschaut, dann sieht man das auch deutlich. Die Kooperationen sind weniger geworden. Die Reisen sind weniger geworden. Die Reisen sind kürzer geworden. Die Hotels sind weniger luxuriös geworden. Also das sieht man schon, dass da deutlich weniger Geld unterwegs ist. Und vielleicht war das nicht immer mit der allerhöchsten sportlichen Leistung verbunden, aber es ist ein Fulltime-Job, der viel erfordert und zu der Zeit so bezahlt wurde. Das ist vielleicht noch so ein bisschen drin in den Köpfen, kommt mir vor, das habe ich auch so aus vielen Gesprächen mitgenommen, dass da so ein bisschen das herkommt. Aber ja, wie gesagt, sehe ich nicht so, weil das auch wenn vielleicht nicht immer der Einser vorne steht in der Ergebnisliste, für die Marken hat es auch sehr viel Sichtbarkeit gebracht. Und ja, also gerade seit Corona sieht man es ja, wie viel weniger Geld in der Branche überhaupt unterwegs ist. Und diese Riesenbudgets gibt es einfach nicht mehr.
Wobei ich persönlich ja sagen muss, ich glaube, das hat gar nicht, oder das sind doch zwei getrennte Paar Schuhe irgendwie. Weil wenn jetzt jemand, der aufgrund seiner großen Community und Follower und Likes und so weiter, sprich Influencer, die jetzt sehr bekannt sind. Wenn jetzt so jemand mitfährt bei einem Rennen, der nimmt ja jetzt sportlich wahrscheinlich keinen Spitzenplatz ein und nimmt deswegen auch keinen anderen Spitzenplatzierung weg, wenn es darum geht. Wenn es heißt, ich möchte halt gern gut vorne mitfahren, aber ich habe keine Chance gegen den voll gesponserten Typen, der da mit dem besten Outfit und Geldsponsoren alle anderen um die Ohren fährt. Das ist ja dann bei Influencern nicht passiert, weil es waren ja dann nicht unbedingt Siegfahrer. Aber ich weiß, was du meinst. Manche haben sich dann beschwert, dass man sagt, hey, ich bringe super Leistungen, ich habe gute Resultate und ich finde keine Unterstützung und irgendwer anderer, nur weil er oder weil sie gute Videos macht und gute Fotos macht, aber sportlich wenig Leistung bringt, kriegt so viel Zuspruch. Aber man braucht es nur mal probieren. Ich zum Beispiel tue mir extrem schwer, mit regelmäßig auf Instagram Sachen zu posten. Mir gehen die Ideen aus, ich habe nicht so viel Zeit, ich habe nicht so viel Kreativität, dass du ein, zweimal die Woche ein richtig gutes Video, ein Reel, ein Foto postest und regelmäßig Stories, das ist so viel Arbeit. Und ich habe die letzte Folge mit dem Sebastian, mit dem Basti Trimborn gut gefunden, weil der das irgendwie auch gut kombinieren kann. Oder zum Beispiel der Fritz Meinecke, aber du siehst mal, das ist richtig viel Aufwand. Und es gibt ganz, ganz selten, da ist vielleicht der Basti wirklich eine Ausnahme im positiven Sinne, die das kombinieren können, nämlich einen richtig guten Auftritt und richtig gute Leistungen. Meistens das eine oder das andere.
Dazu passend vielleicht auch noch ein positiver Aspekt der Kommerzialisierung und Professionalisierung. Es sind jetzt in der World Tour, Rafa ist kein Bekleidungssponsor in der World Tour mehr.
Werbung.
Die meisten Anmeldungen für die Saison 2026 sind jetzt schon abgeschlossen und vielleicht haben die ersten schon ihre Einladungs-E-Mails bekommen und sind dann bei der Finalisierung ihrer Anmeldung draufgekommen. Die allermeisten Rennen verlangen einen Versicherungsschutz, um sich final anmelden zu können.
Und selbst wenn keine Versicherung vom Rennveranstalter verlangt wird, muss ich sagen, ist es halt auch in meinem Interesse, dass ich in der Hinsicht gut abgesichert bin, weil ich meine, wer hat nicht schon mal einen Sturz gehabt oder einen Raddiebstahl oder eine Verletzung und dann muss ich mich nicht auf die Rennleitung verlassen, sondern da möchte ich mich selbst absichern.
Und genau dafür gibt es die Allianz Ultraschutz, die Fahrradversicherung speziell für Radfahrerinnen von Radfahrerinnen, weil der Jakob und der Konrad sind selbst aktive Radfahrer und kennen die Probleme, die damit einhergehen. Verletzungen oder, wenn es glimpflich ausgeht, nur unter Anführungszeichen Materialschäden. Und gegen das alles kann man sie mit der Allianz Ultraschutz absichern.
Wer von uns hat das nicht schon mal gehabt, dass irgendwas schiefgegangen ist beim Radlfahren und dann schaut man manchmal blöd, dass dann plötzlich die Standardversicherungen das nicht absichern. Und vor allem, wenn es innerhalb eines Rennens ist, steigen fast alle aus. Und deswegen finde ich jetzt, das, was der Jakob und der Konrad anbieten, und das wird wirklich individuell maßgeschneidert, das ist jetzt nicht so ein Online-Formular, wo du irgendwas eingibst und dann bezahlst du für irgendeine Versicherungsleistung, sondern das ist echt Anfrage, dann wird Kontakt aufgenommen, dann checkt man kurz die Situation, dann wird individuell geschaut, was kann man am besten machen und dann ist man für einen Betrag von 3,80 Euro im Monat dabei.
Nicht nur Rennen, sondern auch normale Bikepacking-Abenteuer sind damit abgedeckt. Mehr Infos zur Allianz Ultraschutz gibt's auf www.ultraschutz.de. Werbung Ende. Dadurch ist Marketingbudget frei geworden von Rafa und wenn man vielleicht aufmerksam durch Instagram scrollt, wird man sehen, dass einige in unserer Szene jetzt mit Rafa-Klamotten herumfahren. Also das hat auch, und das wäre nicht passiert, wenn sie die Szene nicht professionalisiert hätte und dadurch auch interessant wird für Radmarken, da auch einzusteigen. Das gleiche ist mit Factor Bikes, die sind auch rausgeflogen aus der World Tour und plötzlich ist der ein oder die andere in unserer Szene jetzt mit Factor Bikes unterwegs. Und ich denke, da ist es ein bisschen so Henne-Ei, ist es jetzt, weil es professionalisiert wurde, wird es interessant oder wurde es dadurch interessant, weil schon früher Leute mit Sponsoren und hoher Reichweite reingegangen sind. Also ich denke einfach, das hat sich so gegenseitig einfach verstärkt und dadurch stehen wir jetzt da, wo wir stehen.
Ja, und auch, dass jetzt Leute mit einer riesengroßen Community den Sport betreiben, ich glaube, der Fritz Meinecke ist ein gutes Beispiel, damit wird auch wieder das erreicht, dass, also nicht, dass das jetzt seine Absicht war, er hat einfach den Sport entdeckt und er findet das wahnsinnig geil, wir haben 2 Episoden mit ihm gemacht, da hört man das, glaube ich, extrem gut, aber natürlich folgen ihm viele Leute und die sehen jetzt halt einfach, hoppala, Ultracycling, geiler Sport, probiere vielleicht auch mal aus und ich habe jetzt Bock auf Radlfahren gekriegt. Also finde ich da absolut nur Positives dran, vor allem, weil er das wirklich sehr ernst nimmt und sich da jetzt nicht drüber stellt, nur weil er jetzt halt vielleicht speziell in Deutschland sehr bekannt ist, dass er sagt, er ist da jetzt irgendwie der große Superstar und wenn er hinkommt, dann spielt er nach seinen eigenen Regeln, sondern er nimmt das alles sehr ernst, was ich sehr, sehr angenehm finde. Und damit erreicht man wieder mehr Leute und da geht es jetzt nicht darum, dass man dann mehr Teilnehmer zu den Rennen noch bringt, sondern einfach, dass mehr Leute wieder das Radlfahren entdecken.
Ja, und ich bin inzwischen auch der Meinung, dass man, wenn man so eine Welle hat, dass man die einfach abreiten soll, weil es ist nicht gesagt, dass es so bleibt. Ja, also ich habe schon viele Subkulturen einfach kommen und gehen gesehen. Ja, wo
Skateboard, Heidtalk zum Beispiel, ganz anders.
Genau, also mein Vater hat in den 80er Jahren zum Windsurfen angefangen und dann hat es einen riesigen Boom gegeben. Die Windsurf-Profis, die haben Helikopter und Ferraris gehabt und haben in Villen auf Hawaii gelebt. Und ja, der Weltmeister von 2014-15, den habe ich letztes Jahr im Sommer getroffen. Am Stubenbergsee, da war er für eine Exhibition und der arbeitet im Winter in der Nachtschicht, um sich im Sommer Windsurfen leisten zu können. Also es kann dann auch wieder in die andere Richtung gehen und eben Skateboarden das Gleiche, das war riesengroß, den Sport gibt es noch immer, aber die großen Summen verdient man nicht mehr. Das Gleiche Snowboarden, obwohl Snowboarden ist schon noch Geld vorhanden, aber ich habe auch diesen kompletten Fixie-Hype mitgemacht und erlebt und auch den Downfall wieder erlebt. Und da, das wäre so vielleicht die Überleitung auch für ein Thema, was wir noch nicht so richtig besprochen haben. Da hat es diese Fixie-Rennen gegeben und dieses Red Hook-Kriterium und das war irgendwie so ein Fahrradboten-Ding und das war total cool und plötzlich sind da Amateure und mit Amateure meine ich Profis, die in der Amateurklasse fahren, also richtige Radprofis, die Kriterien fahren, sind dort dann plötzlich aufgetaucht und haben das dominiert. Und da war auch viel Kritik aus der Szene. Das ist ja jetzt unser Fahrradbotending, aber jeder, der ein Fixie hat, kann da mitfahren und die Besten sollen gewinnen. Und noch nicht ganz so lang her und wahrscheinlich auch mitten in diesem Prozess, der Gravelsport, da war auch am Anfang sehr, sehr viel Kritik, als da ehemalige World Tour Profis aufgetaucht sind und mitgefahren sind. Und inzwischen zeigt sie aber, dass das den Sport bereichert hat in dem Sinne, dass es einfach zeigt, dass das ganze Level sich einfach so verbessert hat. Also bei der letzten Gravel WM waren World Tour Profis am Start und in den Top 20 waren von denen nicht so viel zu sehen. Das waren dann schon hauptsächlich Leute, die aus der Gravel World Series kommen. Und das zeigt dann schon, dass so ein Input von außen, vielleicht am Anfang ist es ein bisschen überfordernd, wenn da jemand kommt mit einem ganz anderen Background und mit ganz anderem Trainingsvorsprung. Aber es hat dann die ganze Szene auf ein höheres Level gehoben. Und es ist jetzt nicht so, dass ein World Tour Profi sich beim Gravel-Rennen an den Start stellt und dann automatisch gewinnt, sondern muss richtig dafür arbeiten. Und es ist nicht selbstverständlich.
Super, dass du das jetzt ansprichst. Da wollte ich dich sowieso fragen, du bist ja im Gravel-Sport ein bisschen mehr drinnen als ich. Wie hat das angefangen und wie hat sich das jetzt entwickelt? Weil es hat irgendwann die UCI angefangen, Gravel-WM auszurichten, eine World Series auszurichten und dann ist es quasi von der ungezwungenen Community zu einem richtig professionellen Sport geworden.
Genau, und es kann aktuell sehr gut, meiner Meinung nach, nebeneinander bestehen. Also es waren natürlich vorher diese großen, unter anderem, also Indie unter Anführungszeichen Rennen in den USA. Da war große Community, da war Festivalstimmung. Aber da ist auch trotzdem richtig Radrennen gefahren worden. Das war kein Coffee Ride, sondern das waren richtige Rennen. Natürlich hat es so also ungeschriebene Regeln gegeben, dass man bei der Labestation zusammenwartet, wenn man da als Dreiergruppe hinfährt, als Dreiergruppe wieder wegfährt oder beim Botschen vielleicht sich gegenseitig ein bisschen hilft. Das war dann natürlich weg, weil wie es dann richtig um was gegangen ist, ist nicht mehr stehen geblieben worden. Und dann ist man auch nicht mehr bei der Labestation zugefahren, sondern ist man irgendwo auf einem Anstieg, wo man langsamer war, hat man einen Betreuer oder eine Betreuerin gehabt, die Flaschen und Gels gereicht hat. Das ist schon weg und das wird auch kritisiert und dem wird nachgetrauert. Aber im Allgemeinen ist es jetzt so, dass man sich für die Gravel-WM als Hobbyfahrer theoretisch qualifizieren kann. Es sind bei der Gravel-WM 5.000, 6.000 Leute am Start aus der ganzen Welt, die nicht auf Sieg fahren. Ja, die Elite startet ein paar Minuten vorher und dann starten die einzelnen Altersgruppen. Also es ist schon noch beides. Ja, und man muss ja nicht diese UCI-Rennen fahren, man muss nicht WM fahren. Es gibt auch da noch diese anderen Events.
Wie ist es mit der Preisgeldentwicklung in dem Sport?
Da habe ich zu wenig Insight, das weiß ich gar nicht, weil.
Aber es ist schon so, oder, dass man da jetzt ordentlich Preisgeld mitnehmen kann, wenn man bei den ganz Großen, wie zum Beispiel beim Anbauen oder so.
Das weiß ich wirklich nicht. Da möchte ich jetzt nichts Falsches sagen. Aber ja, also ich find's auch durchaus positiv, wenn man, also es ist nicht so, dass jeder oder jede sich für die WM qualifizieren kann, aber es ist durchaus für ambitionierte Hobbysportler, Hobbysportlerinnen möglich. Und dann hat man, wie oft hat man die Möglichkeit, dann mit einem Mathieu van der Poel am Start zu stehen bei einer WM, auch wenn man nie sehen wird. Aber wie gesagt, man muss ja nicht die UCI-Rennserie fahren, es gibt genug andere Rennen und es hat einfach zu so einer Professionalisierung geführt, dass jetzt einfach die World Tour Profis nicht mehr den Gravel Profis oder den Gravel-Fahrern automatisch um die Ohren fahren, sondern die müssen richtig drum kämpfen.
Ich kann mich noch erinnern, in einer von unseren ganz ersten Episoden, da haben wir über einen Glocknerman gesprochen, den wir mal im gleichen Jahr gefahren sind. Da haben wir uns noch gar nicht so gut kennt. Und da hast du, das weiß ich noch ganz genau, gesagt, was dich an dem Ultracycling-Sport so fasziniert. Du kannst als absoluter Einsteiger im gleichen Rennen fahren wie irgendein Weltmeister. Ich habe damals den Glocknerman gewonnen gehabt. Ja, davor war quasi Titelverteidiger und das hat sich damals, warum auch immer, Ultra-Radmarathon-Weltmeisterschaft genannt. War einfach ein selbst erfundener Begriff vom Veranstalter. Nicht offiziell auf jeden Fall war das halt so. Und dann habe ich halt irgendwie Weltmeister mich nennen dürfen. War mir immer ein bisschen unangenehm, weil das so eine komische Bezeichnung war, wo keiner weiß, warum das eigentlich so heißt. Aber du hast ja gesagt, ja, du bist da im gleichen Rennen gefahren wie der Ultra-Weltmeister und das war halt sehr cool. Und die Möglichkeit gibt es nicht in vielen Sportarten. Und ich glaube, das bleibt da weiterhin bestehen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel gesehen habe beim Gran Guanche vor, ich weiß nicht, ein, zwei, drei Jahren oder vielleicht schon mehrfach, sind Ex-Profis mitgefahren, zum Beispiel der Thomas Decker, der Laurens ten Dam, die waren alle bei der Tour de France dabei. Ich finde, die nehmen niemand anderen einen Platz weg. Die bringen eigentlich, ich finde es super, ich finde es hat Vorteile, das ist irgendwie Anerkennung, dass solche Leute bei solchen Rennen mitfahren. Und wenn du einen Startplatz haben möchtest, wirst du sicher nicht wegen einem Thomas Decker den Startplatz nicht kriegen. Oder der Paul Voss, der Gravel-Profi ist und früher auch World-Tour-Profi war, ist auch das Gran Guanche mitgefahren und hat es gewonnen. Ich glaube nicht, dass jetzt irgendjemand sagt, ich hätte das Gran Guanche gewonnen, wenn nicht der Paul Voss mir unfairerweise, weil er halt Ex-Profi ist, mir den Sieg weggeschnappt hätte. Also damit muss man halt, glaube ich, einfach in einem Sport, wo es um Platzierungen auch geht, klar kommen, dass es solche Leute gibt, die besser sind.
Ja, ich glaube, es ist einfach, also nicht für, für jeden und jede. Es gibt die Leute, die, die das nicht so in sich haben, aber wenn es irgendwo eine Startlinie und eine Ziellinie gibt und eine Stoppuhr, die läuft, dann wird es immer Leute geben, die da versuchen, als Erster oder Erste über diese Ziellinie zu fahren. Das ist, glaube ich, einfach, da gibt es sehr viel, die das drin haben in sich.
Und bitte vergesst mir nicht, ich kenne keine Rennen im Ultraradsport, wo es Preisgeld gibt. Zumindest extrem wenig. Es hat früher mal beim Ram zum Beispiel $10,000 gegeben für den ersten Platz, was in keiner Relation steht zu den 50.000, 60.000, die du brauchst, um mitzufahren. Dann hat es beim Race Across the Alps ein bisschen Preisgelder mehr gegeben. Ich glaube, jetzt beim Race Across Austria gibt es auch ein bisschen was, aber das sind alles so Minimalsummen. Deswegen stellt sich da kein Ex-Profi hin, damit er da fett verdient.
Genau, und es ist ja immer noch nicht gesagt, dass die dann automatisch auch gewinnen werden. Ja.
Ich habe noch einen Punkt notiert, das ich auch so wahrgenommen habe. Da ist irgendwo wurde mal geschrieben und wurde gemutmaßt. So, es gibt jetzt anscheinend auch Sponsorenvereinbarungen, wo man sogar Prämien kriegt für gewisse Resultate oder für gute Platzierungen und dass das jetzt überhaupt das Ärgste ist. Und dann habe ich mir gedacht, aber wo ist jetzt da genau das Problem? Ich meine, das ist doch in, du machst da zum Beispiel in der Privatwirtschaft mit deinem Arbeitgeber Jahresziele aus und wenn du die natürlich gut erreichst, gibt's vielleicht einen kleinen Bonus. Wenn du den nicht erreichst, gibt's keinen Bonus. Ich finde es jetzt grundsätzlich immer voll okay. Ich habe auch Jahre gehabt, wo ich mit meinen Sponsoren sowas gehabt. Also wenn ich beim Race Across America eine Podiumsplatzierung schaffe, gibt's einen kleinen Bonus obendrauf und wenn ich nicht ins Ziel komme oder wenn ich eben keine gute Leistung bringe, gibt's keinen Bonus obendrauf. Und ich finde das absolut nicht verwerflich, sondern irgendwie auch fair, weil natürlich die Sichtbarkeit von einem erfolgreichen Ergebnis ist ganz eine andere wie von einem schwachen Ergebnis, sagen wir jetzt einmal so. Aber es wird natürlich dann bemängelt, und das kann ich absolut nachvollziehen, dass es natürlich sein kann, dass jemand riskant agiert oder über seine Grenzen geht, nur um so einen Bonus zum Beispiel zu erreichen oder weil man dann irgendwie unter Leistungsdruck steht. Das kann ich absolut nachvollziehen. Oder dass dann vielleicht die Verlockung dazu kommt, irgendwie unfair zu agieren, zu betrügen, sich über die Regeln hinwegzusetzen, in welcher Form auch immer. Verstehe ich absolut. Nur ich kann nur sagen, wenn es von einem Sponsor einen kleinen Bonus gegeben hat, war das nie in so einer Relation, dass du sagst, dafür setze ich jetzt irgendwie alles aufs Spiel oder dafür mache ich lebensgefährliche, riskante Aktionen. Wie siehst du das?
Ja, ich denke, das kommt einfach ein bisschen aus der Denke, dass das einfach überschätzt wird, wie viel Geld tatsächlich dahinter steht. Wenn man in Fußballprofi-Dimensionen denkt, dann mag das vielleicht nachvollziehbar sein, aber es gibt auch Betrugsfälle in Sportarten, wo es überhaupt kein Geld gibt. Also ich denke, das wird nicht dazu führen, dass mehr betrogen wird oder weniger. Und das Risiko, das man eingeht, ich denke, wenn man gewinnen will, dann will man in den allermeisten Fällen gewinnen, um zu gewinnen und nicht für ein paar hundert oder vielleicht sogar ein paar tausend Euro mehr am Konto. Weil ich denke, diese Motivation ist nicht stark genug, um all das zu tun, was notwendig ist, um ein Ultrarennen zu gewinnen. Das ist einfach nicht der richtige Treiber dafür. Also vielleicht ist es meine privilegierte Position, dass ich es sagen kann, aber ich denke, wenn man sich anschaut, was ist notwendig, was muss man tun, was muss man investieren, um so ein Rennen zu gewinnen, dann wird so ein Bonus meiner Meinung nach nicht den Ausschlag geben, was Dummes zu tun, was Unüberlegtes zu tun.
Ich sehe es ganz gleich. Ich sehe es wirklich ganz gleich, weil du geht's nicht um Unsummen. geht es um eine kleine Anerkennung. Und im Fußball, wie du das Beispiel auch jetzt irgendwie gerade gebracht hast, ich habe bis ich 18 oder 19 Jahre alt war, Fußball gespielt und das war in den unterklassigen Vereinen. Das ist einfach ganz normal, da gibt es einfach eine Punkteprämie. Für einen 3 Punkte nach einem Sieg gibt es eine Prämie, für Unentschieden mit einem Punkt gibt es eine Prämie und für ein verlorenes Match gibt es halt keine Prämie. Das ist irgendwie das Allernormalste.
Und niemand strengt sie mehr oder weniger an, wenn es im Derby gegen St. Michael geht, wegen die paar Euro, sondern man will einfach gegen St. Michael um jeden Preis gewinnen und nicht.
Da geht's um die Emotionen und
nicht wegen die paar Euro jetzt.
Ja, es zeigt sich sehr, sehr oft, dass mit Geld, ich weiß nicht, im Fußball kann man das ja ein bisschen besser nachvollziehen, aber dass du mit Geld nicht die beste Mannschaft kaufen kannst oder die dann am besten funktioniert und leistungsbereit ist. Aber gut, über Teamdynamik zwischen den Spielern, das würde jetzt zu weit führen, aber die Grundaussage ist, glaube ich, das, man kann niemanden mit Geld zu irgendwas motivieren, das er nicht von selbst aus möchte.
Genau, das vielleicht haben wir da einen riesengroßen blinden Fleck, weil wir recht privilegiert sind, aber ja, das sagen wir jetzt einfach mal so.
Und ich muss sagen, ich kenne doch sehr, sehr viele, denen Sport betreiben und ich habe nirgendwo gehört, dass es jetzt die letzten Jahre bergauf geht mit Sponsoren. Also überall wird das Geld ein bisschen weniger, überall wird ein bisschen gekürzt, überall muss ein bisschen gespart werden, was absolut nachvollziehbar ist. Und es ist jetzt nicht so, dass jetzt gerade das goldene Zeitalter für Sportsponsoring-Vereinbarungen besteht. Also ich merke es auch bei mir selber, dass ich überall rundherum zu hören bekomme, ja, es ist Leistung eh super und alles, aber trotzdem, es ist halt finanziell gerade eine schwierige Zeit. Das kann man sich gleich noch irgendwie einfach so in Erinnerung rufen, dass es Professionalisierung der Rennen, Professionalisierung in der Vermarktung der Rennen, weil einfach viel gute Arbeit investiert wird, aber es ist nirgends mehr so viel Geld im Umlauf, wie es vor ein paar Jahren gewesen ist. Und gerade bei den gesponserten Sportlern ist es einfach momentan ziemlich zach. Ich glaube, das kann man einfach so sagen.
Ja, und man darf, wenn man das so kritisiert, eins nicht vergessen, es gibt da draußen sicher Leute, die an diesem Rennen teilnehmen, komplett in schwarz, komplett in weiß, ohne ein einziges sichtbares Logo irgendwo, die einfach geerbt haben, reich sind, einen super Job haben, wo sie ein Vermögen verdienen und viel Zeit zum Trainieren haben, soll es ja alles geben. Und die haben dann vielleicht in vielen Fällen sogar mehr Ressourcen als jemand, der ein paar Sponsorenpickerl auf seinem Trikot hat.
Ja. Und keine Verpflichtungen zum Beispiel. Also ich meine, wahrscheinlich hat sich da jeder selbst was erarbeitet, das kann man und will man jetzt nicht beurteilen, aber man weiß nie, wie es bei den Leuten wirklich ausschaut. Und oft
genau, und man
ist
sieht es halt auch einfach nicht so, welche Ressourcen da im Hintergrund stehen. Und es gibt Leute, die sind komplett durchgesponsert, die schlafen auf der Straße und dann gibt es jemanden, checkt jeden Abend in ein Fünf-Sterne-Hotel ein soll. Also
oft ist auch das Gesponserte nur ein bisschen der Anschein und du hast, ich habe zum Beispiel Sponsoren gehabt, die hätten gern gehabt, die, was weiß ich, Logo und am Trikot und mit der Webseite verlinken und 3 Seiten Vereinbarung unterschreiben und Fotos bitte vom Fotografen, die sie dann nutzen wollen und was sie ich dafür kriegt. 3 Ausrüstungsgegenstände im Wert von 400 Euro, wo ich mir gedacht habe, hey, bitte, da habe ich mehr Arbeit damit, das interessiert mich nicht, die kaufen den Blödsinn und dann habe ich meinen Frieden. Und man kann aber auch natürlich dann sagen, hey, ich habe einen riesengroßen Sponsor und das auf die große Glocke hängen. Das heißt, nur weil jemand so aussieht, als wäre er großartig gesponsert, heißt das nicht, dass da wirklich im Hintergrund so viel passiert. Da ist manchmal ein bisschen die Fassade einfach gut aufgeputzt. Also man kann es nicht wissen, was im Hintergrund wirklich abläuft und soll da vielleicht ein bisschen ja, einfach vorsichtig sein mit der Meinung, die man sich bildet, weil man einfach nicht weiß, was abläuft.
Genau. Und die Wahrheit liegt, wie so immer, auf der Straße, auf der Rennstrecke, wo auch immer, wenn man schon Es war jetzt ein bisschen vielleicht eine ungewöhnliche Folge, ein bisschen eine Tour de Force, aber ich hoffe, es hat euch gefallen trotzdem. Ihr habt uns gern zugehört, wie wir so drüber denken. Und ja, wie denkt ihr drüber? Schreibt es in die Kommentare.
Bitte um Feedback, das würde mich echt interessieren, ja.
Genau, also ja, vielleicht persönlicheres Feedback auch gern per Mail, aber vielleicht kann unter in den Kommentarspalten ein bisschen eine kleine Diskussion entstehen, wie da die Meinungen da draußen sind.
Zwei Sachen habe ich noch. Lachlan Morden, ehemaliger World Tour Profi. Ich würde es so geil finden, einmal mit ihm im gleichen Rennen zu fahren. Er fährt sehr oft so ein bisschen außer Konkurrenz, weil halt Medienteam dabei ist. Zum Beispiel die Tour Divide fährt er nicht mit als Rennen, sondern 3 Monate später oder so. Wegen einer Filmproduktion, das wäre dann nicht genehmigt worden. Findest du das schon, dass zum Beispiel so ein tatsächlich guter Ex-Profi nicht mehr bei solchen Rennen mitfährt, obwohl er doch irgendwie in dem Sport drinnen ist?
Ja, gerade in dem Fall finde ich es sehr schade. Ja.
Ich würde es super finden.
Ja, und ja, also wenn man sich jetzt die Starterfelder derzeit anschaut, es ist in keinem Fall garantiert, dass der irgendein Rennen gewinnt. Also er ist sehr, sehr gut, er kann sehr, sehr schnell Radfahren, aber nur weil er mal Profi war und weil er coole Videos macht, heißt es damit tatsächlich wirklich nicht, dass der automatisch ein Rennen gewinnt, bei dem er am Start steht.
Also ob er dem Robin Gemperle, dem Victor Passoni, dem Martin Moritz um die Ohren fährt, weiß ich nicht. Ich würde mich auch gern hinstellen und einmal schauen, ob der Lachlan wirklich schneller ist als ich oder ob ich da schneller sein kann. Würde mich extrem faszinieren. Ich glaube, es wäre für ihn sehr, sehr schwierig, aber natürlich hat er einen wahnsinnig guten Hintergrund. Und ja, abschließend möchte ich noch sagen, wie haben wir irgendwie schon gesagt, beim Transcontinental gibt es viele Einschränkungen bezüglich Medien. Also man hat kein Medienteam dabei, wegen Support, aber umso schöner finde ich es, dass es immer wieder Filme gibt, die trotzdem auch von den Teilnehmern teilweise selber gemacht werden, mit Handy und im Nachhinein selber geschnitten. Und von mir hat es voriges Jahr eine ORF-Doku gegeben, großteils mit Selfie-Material und ein paar Interviews nach dem Rennen und beim Training vorher bin ich begleitet worden. Auf der ORF-DVD ist ja das noch einen Monat verschwunden, aber jetzt gibt es auch auf 2 Online-Plattformen, wo man es kostenlos anschauen kann. Und zwar auf Foursome und auf Relay. Ich habe die Plattform bisher nicht gekannt. Auf jeden Fall sind es dort. Und den Link geben wir natürlich in die Shownotes. Also falls jemand beim Training eine coole Doku anschauen will, dann bitte einfach den Link aufrufen. Würde mich freuen.
Ja, und wir hören uns nächste Woche wieder.
Ja, wir hören uns nächste Woche. Und bis dahin einfach sich nicht verleiten lassen. Nur weil irgendwer professionell ausschaut, vielleicht steckt da gar nicht so viel dahinter und es geht in Wirklichkeit einfach um die Liebe zum Radlfahren, seine Grenzen kennenzulernen, oben daher zu erleben, zu schauen, was alles möglich ist, wenn man sich gut vorbereitet und einfach ja, den Spaß am Radlfahren nicht zu verlieren, nur weil irgendwo vielleicht einmal kritische Stimmen aufkommen.
Ja, sehr, sehr guter Punkt. Vielleicht sage ich das jetzt auch noch. Mein Rennen und meine Erfahrung und mein Abenteuer, was auch immer, das wird ja dadurch nicht entwertet, dass irgendjemand da mit Sticker am Trikot herumfährt oder schneller fährt als ich, weil er einen anderen Background hat. Also zumindest ist es bei mir so. Ich mache es für mich, ich mache es für die Erfahrung, ich mache es, um mir selbst was zu beweisen und das hängt nicht davon ab, was andere machen.
Werbung.
Wenn du deine Recovery durch guten Schlaf verbessern möchtest, nutze unseren Code SITZFLEISCH10 auf www.blackroll.com und check dir dein Recovery Pillow.
Nicht vergessen, blackroll.com, und den Code SITZFLASH10 für 10% Rabatt auf alle nicht reduzierten Artikel im Shop in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich.
Werbung Ende.